Ja, schön, dass ihr da seid und dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen können. Vielleicht hat der ein oder andere sich gefragt, wie können wir uns wehren, der öffentliche Angriff auf normale Männer und Frauen, wo werde ich denn angegriffen? Und wo erfahren wir das? Vielleicht haben auch, sind manche nicht gekommen, weil sie gedacht haben, so ein abseitiges Thema. Aber ist das Thema wirklich so abseitig? Wahrscheinlich ist uns das sehr viel näher, als wir in vielerlei Hinsicht glauben. Man könnte ja sagen, ja, wir hier im wohlbehüteten Lichtensee und Frauenhain und so, wir sind ja so hier in unserer Blase und machen hier so unser Ding und kriegen eigentlich gar nicht viel mit von dem, ja, wenn man das in Dresden oder in Leipzig machen würde, dieses Thema. Aber Vorsicht, Leute, ein paar Fernseher stehen ja hier wahrscheinlich auch in diesen Orten. Und zur Schule wird ja auch gegangen und irgendwie im Internet oder auf Twitter oder Facebook oder so sind oder Telegram oder so sind auch einige sicherlich unterwegs. Und ja, wie nah ist uns eigentlich oder ist euch eigentlich dieses Thema? Sorry, wir wollen hier nichts verdunkeln. Und jetzt schau mal, wer von euch kennt diese Dame? Ich weiß nicht, ob wir vielleicht ausmachen das Licht, dann sieht man es noch ein bisschen besser. Päivi Räsänen. Wer hat von Päivi Räsänen gehört? Dieser freundlichen blonden Dame mit der schönen Perlenkette. Michael Nahe hat von Päivi Räsänen gehört. Ja, was hast du von Päivi Räsänen gehört? So ist es. Genau. Also, die Frau wurde angeklagt. Und diese Frau ist nicht irgendjemand. Sie ist immerhin von 2011 bis 2015 finnische Innenministerin gewesen, aber sie ist auch bekennende Christin. Und sie hat, das liegt schon zum Teil zwei, zum Teil auch etwas Jahre, zum Teil auch länger zurück, sich in öffentlichen Statements deutlich gegen die Ehe für alle ausgesprochen. Also sie hat gesagt, von der Bibel her, für die christliche Überzeugung ist die Ehe eine Sache zwischen einem Mann und einer Frau. Und deswegen hat sie sich dagegen ausgesprochen, dass die Kirche homosexuelle Paare traut. Und sie hatte gar nicht gesagt, dass die im Staat keine Rechte haben dürfen oder so, aber sie hat gesagt, das aus einer dezidiert christlichen Position. Und was ist mit dieser Frau passiert? Sie ist angeklagt worden von einem finnischen Gericht und das Höchstmaß der Strafe kann bis zu 2 Jahre Gefängnis sein, weil sie das gesagt hat. In Finnland. Sie ist inzwischen, wie Michael Nahe richtig sagt, freigesprochen worden, aber der Staatsanwalt ist in die Berufung gegangen. Und man wird sehen, was PEW Räsänen, wie es da weitergeht. Und sicherlich eine Sache, für die wir beten. Ein Kollege von mir, Olaf Latzel, steht in dieser Woche vor Gericht wegen Volksverhetzung, weil er sich in einer Predigt sehr krass dazu dieser Frage geäußert hat. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sieht, wie krass andere im Ton sind, hat man ihm diese Krassheit bestimmt deshalb versucht, quasi ihm eine Schlinge draus zu machen, weil er sich klar auch für das biblische Menschenbild und die biblische Ethik eingesetzt hat. Ich habe selbst auch schon sehr häufig in meinen Predigten zu dem Thema Stellung genommen. Ich habe auch eine CD dazu veröffentlicht, die ziemlich verbreitet wurde und so weiter. Ich bin bisher noch unbehelligt geblieben in dieser Hinsicht. Gut, da könnt ihr sagen, ja, was geht uns das Thema Homosexualität an? Wir praktizieren das nicht, wir kriegen das in unserem Alltag kaum mit. Aber wenn wir ein bisschen weiterklicken, die Sendung mit der Maus, haben einige vielleicht schon mal gesehen. Aber selbst wenn ihr sie nicht seht, das ist ja über euer Alter jetzt, also aus dem Alter seid ihr ja wahrscheinlich raus. Die Sendung mit der Maus richtet sich an 4- bis 9-Jährige. 4- bis 9-Jährige. Und wahrscheinlich gucken auch manche 4- bis 9-Jährige das in der Sendung. Folgender Bericht: In der Sendung jetzt am 27. März besucht die Moderatorin den ehemaligen Obdachlosen Erik, der jetzt als Katja lebt. Die Kinder müssen zusehen, wie er sich schminkt, einen Minirock anzieht und seine Glitzerpumps präsentiert. Transgender. Und eine WDR-Verantwortliche gab also das politische Programm dahinter. Dazu am 31. März ist Internationaler Tag der Transpersonensichtbarkeit. Wir fanden, wir müssen die Gelegenheit ergreifen und etwas beisteuern. Und plötzlich ist das nicht mehr so weit von euch weg, denn auch ihr kennt kleine Kinder zwischen 4 und 9 Jahren. Möglicherweise der eine oder andere von denen guckt auch die Sendung mit der Maus. Und das ist nur ein Beispiel dafür, wie massiv versucht wird, an den verschiedensten Stellen dieses Gedankengut zu verbreiten. Ich weiß nicht, wie das bei euch in der Schule ist. Ihr könnt ja später mal erzählen, wir können ja weitersprechen. Also das ist sozusagen das Programm, das da läuft. Ne? Im Gegensatz zu dem, dass die Bibel sagt, was ist Ehe, ist ein Mann und eine Frau. Und wenn Gott es schenkt Kinder, ihr wisst, womit die Regenbogenflagge besetzt ist. Das ist das Zeichen der homosexuellen Bewegung, der Querbewegung, wie man das nennt. Und so wird das propagiert. Das ist eine, ich glaube, eine Werbegrafik gewesen von Walt Disney. Walt Disney gehört zu denen, also ihr wisst noch hier Donald Duck und so, ne? Diese ganze Walt Disney gehört zu denen, die in Amerika massiv in die Kindersendung hinein das immer stärker jetzt transportieren. Also dass sie den Transgenderismus, ich erkläre das später noch ein bisschen genauer, propagieren. Also auch, dass Leute eigentlich gar nicht von sich aus sagen können, gut, ich fühle mich heute mehr als Frau, also lasse ich mich umoperieren. Und bei uns in Deutschland arbeitet die Regierung momentan an einem Gesetz, dass es Kindern ab 14 Jahren erlauben soll, ohne ihre Eltern fragen zu müssen, zu sagen, ich will umoperiert werden und ich will nicht mehr Junge sein, ich will Mädchen werden. Kinder ab 14 Jahren. Und, so manche Lehrer legen es drauf an, ja, Kinder zu sagen, überleg mal, bist du wirklich ein Mädchen? Bist du wirklich ein Junge? Überleg doch mal. Also Leute, ihr lebt hier wahrscheinlich noch in einer ziemlich heilen Welt, aber die Welt um euch herum ist nicht so heil und die Leute kriegen das mit auf allen Kanälen. Das ist ja auch eine Folge dieser Medien. Hallo, seien Sie so gegrüßt. Schön, dass wir uns mal wieder sehen. Ja, genau, das ist also hier aus unserer hannoverschen Gemeinde, Nathalie. Ihr kennt euch wahrscheinlich untereinander, ne? Genau. Das wird propagiert, das ist das Ziel. Und dann gibt es einen neuen Begriff. Wokeness, wer hat den schon mal gehört? Etwas ist woke. Woke, das sind Leute, das kommt eigentlich von dem Englischen awake. Das sind Leute, die besonders wach sind und die sagen, alle anderen, die nicht woke sind, sind eigentlich Schlafmützen und haben nicht kapiert, was abgeht. Aber was meinen die mit woke? Die meinen woke, das ist ein Ausdruck, der ein erwachtes Bewusstsein für mangelnde soziale Gerechtigkeit und Rassismus beschreibt. Nur das Problem ist, wer bestimmt, was soziale Gerechtigkeit und Rassismus ist? Also einige sagen Rassismus, die Weißen sind generell schon mal rassistisch. Ja? Also wenn du weiß bist, dann bist du schon mal so sowieso schon was gefährdet, Rassismus, ein Rassist zu sein. Was total irre ist. Und was die für soziale Gerechtigkeit halten. Manche halten für soziale Gerechtigkeit, dass jede schwangere Frau bis in den 9. Monat das Recht haben muss, ihr Kind umzubringen. Halten das für soziale Gerechtigkeit. Und dann sagen sie, ja, wenn du woke bist, dann musst du für Abtreibung sein. Wenn du woke bist, musst du für Homo-Ehe sein. Also das ist so ein Modewort, ja, dass man immer sagt, eine woke Gesellschaft. Und diejenigen beispielsweise, die sich für ein christliches Menschenbild einsetzen, sind dann in dem Sinne das Gegenteil von woke. Das ist so eine Modesache. Aber es gibt auch erfreuliche Entwicklungen. Es gibt immer wieder auch Leute, die sehr mutig sind und dagegen aufstehen. Einer, der das besonders profiliert macht in letzter Zeit, ist der Governor von Florida in den USA. Also in den USA gibt es beides. Da gibt es Leute, die ganz massiv diese Entwicklung vorantreiben. In Amerika, das ist euch wahrscheinlich nicht bewusst, haben die einzelnen Bundesstaaten sehr viel mehr Eigenständigkeit als hier bei uns in Deutschland die Bundesländer. Und ein interessanter Mann, Ron DeSantis, das ist der Governor von Florida. Dort wurde vor einigen Tagen das Gesetz elterliche Rechte in der Bildung erlassen, die gesagt haben, die Eltern müssen letztlich entscheiden. Und dort wird es Lehrern untersagt, mit Kindern im Vor- und Grundschulalter über sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität auf eine nicht altersgemäße Weise zu sprechen. Das stärkt also massiv die Elternrechte. Ein solches Gesetz wäre in Deutschland zurzeit, ja, den Regierungschef möchte ich sehen, der den Mut und überhaupt den Willen hat, so ein Gesetz durchzusetzen. Also ihr seht, es gibt beides, ne? Da wird zurzeit gekämpft. Und wir können nicht sagen, wir halten uns da schön raus, weil spätestens, wenn ihr mal Erzieher werden wollt oder in der Schule als Lehrer tätig seid oder so, ihr seid unmittelbar davon betroffen, je nachdem, was die Lehrpläne von euch verlangen werden und was man von euch fordern werdet. Und ihr werdet immer wieder mit Situationen konfrontiert sein, wo plötzlich die Frage ist, ja, wie stehe ich eigentlich dazu? Wie finde ich das? Wie äußere ich mich dazu? Das heißt, wir können diesem Thema gar nicht entgehen, weil das sozusagen von denen, die das promoten, sozusagen mit Macht in alle möglichen gesellschaftlichen Bereiche reingepumpt wird und vor allem auf dem Wege der Erziehung und Sozialwissenschaften und so wird das mordsmäßig vorangetrieben. So, und in dem allen geht es letztlich um die Frage der Identität. Wer bin ich eigentlich? Wer bist du? Woher weißt du, wer du bist? Das ist die Frage, man nennt das Identität. Ne? Und der Mensch ist das einzige Wesen auf der ganzen Welt, das über sich selber nachdenken kann. Also wir sind die Einzigen, die quasi in Distanz zu uns selbst treten können, überlegen, wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich sein? Was ist meine Aufgabe? Ich meine, manche Leute sind so, ja, so stumpf, dass sie das nicht machen. Aber im Letzten denkt jeder Mensch drüber nach. Eigentlich im Letzten kann man gar nicht dem entgehen. Und in dem Moment, wo einer nicht mehr drüber nachdenkt, ist schon irgendwas komisch. Ja, man muss sich doch fragen, was für ein Ziel habe ich eigentlich mit meinem Leben? Wofür bin ich da? Was will ich sein? Wer bin ich? Wonach strecke ich mich aus? Was will ich haben? Was will ich mal werden? Und natürlich, viele Zeitgenossen drängen diese Fragen dann irgendwann weg. Ab einem bestimmten Alter, ja, da hat man so seinen normalen, etablierten Alltag, wie man sagt. Da hat man seinen Beruf oder kümmert sich um seine Familie, um seine Hobbys und so weiter und lebt eben so dahin, funktioniert so einigermaßen, macht eben das, was alle so machen und fragt irgendwann dann vielleicht nicht mehr danach, will ich das überhaupt? Ist das überhaupt sinnvoll, was ich mache? Und wisst ihr, was dann passiert? Dann ist die Gefahr ganz groß, dass ihr nicht mehr selber lebt, sondern gelebt werdet. Dass ihr einfach so im Trott mitmarschiert, wie bestimmte Leute wollen, ja, dass ihr marschiert, dass ihr statt selber zu entscheiden geschoben werdet von allen möglichen Leuten, dass ihr statt euch eine eigene Meinung zu bilden, manipuliert werdet, weil ihr einfach das so für bare Münze nennt, was so ARD und ZDF euch so Abend für Abend erzählen oder der Deutschlandfunk, ja, und das auch gar nicht groß hinterfragt und so, ja, wenn wir das so sagen, die meisten das so denken, wird es schon so sein. Und was dann passiert ist, dass die Leute euch immer leichter schieben und manipulieren können und euch möglicherweise irgendwo hinbringen, wo ihr gar nicht wollt. Und Leute, die so leben, die sind Stimmvieh für die Politik, die sind nützliche Idioten, ja, weil man mit ihnen letztlich machen kann, was man will. Und ihr müsst immer eines wissen, diejenigen, die nicht unsere Freiheit wollen, diejenigen, die mit uns Geschäfte machen wollen, die vor allem ihre Sachen an uns verkaufen wollen oder die bestimmte Ideologien, bestimmte Weltanschauungen durchsetzen wollen, die wollen uns lieber schwach als stark. Also die wollen, dass wir möglichst doof sind, dass wir uns möglichst wenig unsere eigene Meinung bilden, dass wir uns über solche Probleme möglichst wenig Gedanken machen, sondern dass wir einfach funktionieren, so wie die wollen, dass die Masse funktioniert, dass wir konsumieren, dass wir treu und brav uns von diesen ganzen Twitter- und Facebook-Welten einfach so schieben und beeinflussen lassen und dass wir ansonsten nicht aufmucken und unsere Klappe halten und einfach stumpf unser Leben leben. Und deswegen haben sie natürlich auch kein Interesse daran, unsere Identität zu stärken. Denn schaut mal, je genauer wir wissen, wer wir sind, je genauer du weißt, wer du bist, umso besser weißt du auch, was du willst und was du sollst. Also in dem Moment, wo du kapierst, du bist ein Geschöpf Gottes, das eine ganz eigene Würde hat und das einen Sinn hat, der nicht davon abhängt, was andere Leute über dich denken, sondern was Gott mit dir will. Und in dem Moment, wo du dir klar machst, dass du ein sinnerfülltes Leben haben sollst, wo dir bewusst ist, ich kann was gestalten, ich werde nicht nur einfach so hin und her geschoben, ja, dann Schulabschluss und dann irgendwie Berufsausbildung, sondern immer bestimmen irgendwelche anderen Leute über mich und ich trotte da so hinterher und mache mal mit einem Wochenende Party oder so, aber ansonsten leben andere mich eher, als dass ich selber lebe. Und so hat Gott das nicht gedacht, so ist das nicht gemeint. Und deswegen, je besser du weißt, wer du bist, umso leichter kann man dich hin und her schubsen, umso leichter kannst du auch dich für das einsetzen, was eigentlich gut für dich ist und was auch gut für andere ist. Und deswegen macht die Bibel sehr deutlich, was eigentlich der Sinn unseres Lebens ist und auch unsere Identität. Und deswegen hat die Bibel beispielsweise gesagt, es ist wichtig, dass es Familie gibt. Es ist wichtig, wir kommen am Schluss dann nochmal drauf, dass es Vater und Mutter gibt, dass Kinder geborgen, eingebunden sind in den Schutzraum einer Familie. Und natürlich diejenigen, die an euch ran wollen, die euch möglichst manipulieren wollen, die möglichst selber über euch bestimmen wollen, die haben natürlich ein Interesse daran, euch aus der Familie möglichst rauszulösen, weil sie dann selber leichter an euch rankommen. Der jetzige Bundeskanzler Olaf Scholz hat vor vielen Jahren mal gesagt, wir wollen die Lufthoheit über den Kinderbetten haben. Und damit hat er gesagt, wir wollen schon möglichst schnell, möglichst früh schon an die kleinen Kinder ran, um sie zu beeinflussen und damit quasi uns in die Erziehung einzumischen. Und vor einiger Zeit hat die Wochenzeitung Die Zeit eine Artikelserie darüber gebracht, die elternlose Gesellschaft. Aber sie hat das nicht als großes Problem angesehen, sondern im Grunde genommen als eine Möglichkeit. Und da wird eine Sophie Lewis zitiert, die gesagt hat, wir müssen Wege finden, um der Exklusivität und Vormachtstellung biologischer Eltern im Leben von Kindern entgegenzuwirken. Also sie hat gesagt, der Normalfall ist ja, dass Kinder bei ihren biologischen Eltern leben, also bei Papa und Mama. So. Und sie sagt, wir müssen einen Weg finden, die Gesellschaft so zu verändern, dass nicht mehr die biologischen Eltern ganz natürlich und selbstverständlich diejenigen sind, die sich vor allem um die Kinder kümmern. Sondern wir müssen überlegen, wie wir das machen. Es gibt ja auch immer wieder jetzt Bestrebungen, ne, dass man durch künstliche Zeugung zwei Lesben sich zusammentun und sagen, wir wollen ein Kind haben. Und dann besorgt man sich eben die Samenzellen von einem Mann und versucht dann auf diese Weise schwanger zu werden. Gibt es ja bestimmte medizinische Verfahren. Und dann sagt man so, wir zwei Lesben wollen aber Mütter sein, wir wollen ein Kind haben. Und dabei vergisst man, dass das Kind eigentlich ein Recht hat, bei seinem Vater und bei seiner Mutter zu leben. Und Leute, das klingt so, was ich euch jetzt erzähle, wie aus einem Science-Fiction-Roman eigentlich. Also, was weiß ich, vor 40 Jahren hätte man noch gesagt, das ist Science-Fiction, das ist total irre. Also Aldous Huxley in seinem berühmten Buch Brave New World hat das alles beschrieben in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und Huxley hat später gesagt, wow, ich hätte mir nie träumen lassen, dass das, was ich hier, er hatte das sozusagen diese Horrorvision 500 Jahre in die Zukunft verlegt. Und er hat in der zweiten Auflage seines Buches gesagt, ich habe mir nie träumen lassen, dass es so schnell kommen, so nah rücken könnte. Und heute sind wir in dieser Hinsicht ziemlich weit. Das funktioniert aber auch nicht immer so ganz gut. Interessanterweise, die Frankfurt Allgemeine Zeitung brachte irgendwann vorletztes Jahr eine hochinteressante Meldung. Da sagte sie, dass einige Lesben sich beschweren, dass die Erzeuger von Kindern, die sie also dann ausgetragen haben, hinterher doch in der Tat noch Kontakt zu den Kindern beanspruchen würden. Ja? Also was ist das für eine Unverschämtheit? Ja? Das sind unsere Kinder, wir haben die Samenzellen schließlich bezahlt. Und wie unverschämt ist das, dass die Väter dann überhaupt noch Kontakt zu den Kindern haben wollen? Wobei es natürlich das Natürlichste der Welt ist. Sogar noch bei Leuten, die solche Sachen mitmachen. Dass eigentlich ein Vater, wenn er so einen Hauch, wenn er noch nicht ganz total verroht ist, es nicht erträgt, zu wissen, was ist eigentlich aus meinem Kind geworden. Und noch eine Sache will ich euch sagen, die Geschichte zeigt, dass alle Versuche durch staatliche Eingriffe den Menschen zu verändern, also was ja jetzt zurzeit auch wieder geschieht, die haben früher oder später immer geendet in einer Diktatur und da in Massen, im Massenmord letztlich. Also die Kommunisten haben es versucht, den Menschen zu verändern, die Französische Revolution hat es versucht. Und deswegen, hier geht es ja um ganz viel, ne? Wenn ich an das Geschlecht des Menschen ran will, wenn ich an die Frage ran will, was ist eigentlich Familie, dann geht es letztlich daran, dass ich den Menschen in seinem Inneren selbst verändern will. Denn wir, was wir sind, hängt, und das hat mit Gottes Schöpfung zu tun, was wir sind, hängt ganz eng mit dem zusammen, ob wir Mann oder Frau sind. Das ist also wir können uns von unserer Sexualität gar nicht gewissermaßen trennen, sondern das ist ganz entscheidend für unsere Identität, für unser So-Sein, für die Art und Weise, wie wir leben, wie wir denken, wie wir uns sehen. Und deswegen ist das so eine wichtige Frage. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als Christen auch eine klare Position dazu haben und beispielsweise auch unsere Familien davor schützen, und genau wissen, wie wir uns dazu zu verhalten haben. Okay, ich denke, es ist jetzt deutlich geworden, das Ganze, das ist nicht einfach so, ja, so ein Spezialproblem für so ein paar besonders kritische Leute, sondern das ist eine Sache, ne? So, das ist der Gedanke, ne? Von wegen Familie, Vater, Mutter, Kind, sondern das ist eben ein Lesbenpaar, das ist ein Homopaar, die wollen aber auch einen Sohn haben. Die sind in der Lage, ihn zu zeugen, aber die sind nicht in der Lage, ihn zu gebären. Ja, das geht also in alle möglichen Richtungen. Dankeschön, meine blaue Tasse. Immer haben die extra aus Hannover mitgebracht hier. Nathalie kennt sie auch, ja, danke schön. Das ist wahrer Service. Also, sondern das wird immer mehr die Realität. Oder dass ihr inzwischen auch schon diese sogenannten Patchwork-Verhältnisse habt, dass es auch Überlegungen gibt, auch, es wäre auch denkbar, dass zwei Frauen und ein Mann zusammen eine Familie machen und dann Kinder haben und so weiter. Und ihr müsst mal bedenken, was bedeutet das für die Kinder? Ja, also wenn die Erwachsenen einen komischen Lebensstil pflegen und dabei möglicherweise unglücklich werden, das ist das eine. Aber etwas anderes ist es in dem Moment, wo die Kinder mit reingezogen werden und wo die Kinder irgendwann nicht mehr wissen, wer sie eigentlich sind und woran sie sich orientieren sollen. Okay, die große Frage, wer bin ich? Die große Frage, die ja ganz eng damit verbunden ist, zunächst mal mit der Frage, bin ich ein Mann oder bin ich eine Frau? Und ich will euch jetzt versuchen, ganz kurz, vielen von euch ist das sicherlich auch bekannt, die haben schon mal was davon gehört, ganz kurz zu erklären, was eigentlich die Ideologie hinter dieser Entwicklung ist. Das ist ja nicht einfach so, dass da ein paar Verrückte mal ein bisschen Macht gekriegt haben und ein Gesetz beschließen, sondern dahinter steckt eine bestimmte Weltanschauung. Diese Weltanschauung wird seit einigen Jahrzehnten ganz massiv ausgebreitet. Die ist mal bei einer Konferenz von Feministinnen ursprünglich, bei der UNO ist dieses Konzept mal quasi beschlossen worden. Das muss jetzt in möglichst vielen Ländern verbreitet werden. Und in Deutschland hat es dann in den 90er Jahren einen Kabinettsbeschluss dazu gegeben, das ist nicht mal im Parlament verhandelt worden. Wir müssen dieses Denken jetzt durchpeitschen und wir müssen es in allen Bereichen des Lebens gewissermaßen verankern. Und die Ergebnisse kriegen wir jetzt nach und nach zu sehen. Und natürlich, wenn man solche Gedanken verbreiten will, setzt man wo an? Da, wo Menschen erzogen werden. Also Schule, Kindergarten, Sozialbetreuung und so weiter. Also überall da, wo man möglichst die Chance hat, dann natürlich geht das weiter über die Universitäten, wo man dann Professuren mit dieser Sache beauftragt hat und so weiter. Das heißt, man braucht sozusagen Kanäle, um an die Leute ranzukommen. Und das ist natürlich im Bereich der Pädagogik immer am stärksten. Und ich will euch jetzt in ein paar Strichen kurz sagen, was diese Gender-Ideologie bedeutet. Und ich nenne das Bausteine des Gender-Märchens, weil das eine Erfindung ist. Es wird hier etwas über den Menschen behauptet, was einfach dem Menschen nicht entspricht, was nicht wahr ist. Werdet ihr gleich sehen. Aber was inzwischen von den meisten Lehrplänen, die etwa für Sexualkunde gemacht werden, oder für Frage gesellschaftlicher Verantwortung vorausgesetzt wird. Und manche Lehrer sagen, es ist Schwachsinn, da halte ich mich nicht dran, das übernehme ich nicht. Aber andere versuchen das ganz massiv wirklich ihren Leuten nahezubringen. Deswegen Leute, ihr müsst das wissen. Denn wenn ihr das nicht wisst, können euch diese Sachen viel stärker beeinflussen eurem Denken. Es ist ja nicht so, dass man das sagt, so ab heute bin ich Gendervertreter oder so, ja? Sondern wie werden wir beeinflusst? Es gibt diesen Vergleich mit dem Frosch, den man in einen Bottich gesetzt hat, ganz bekanntes Experiment, und dann hat man die Temperatur in diesem Bottich langsam erhöht. Und er hat das nicht gemerkt, weil das so Schritt für Schritt ging und irgendwann ist er erstickt. Gegenexperiment, man macht es gleich heiß und der Frosch springt da rein, er springt sofort wieder raus, weil er den Unterschied merkt. Aber das Problem ist, dass wir meistens wie die Frösche langsam gegrillt werden. Ja? Es wird hier ein bisschen verändert, immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen mehr. Wir merken es auch so nicht so schlimm und hier und da. Und deswegen versuchen die ja auch bei der Sendung mit der Maus anzufangen, weil sie da an die 4- bis 9-Jährigen rankommen. Und weil die 4- bis 9-Jährigen lernen sollen, ist es ganz normal. Der hieß früher, was weiß ich, Olaf oder irgendwie, jetzt heißt er Katja. Er hat eben sein Geschlecht geändert. Und so versucht man auch euch und mich, uns alle, bei Älteren geht es ein bisschen schwieriger, weil wir schon ein bisschen längere Zeit das andere gekannt haben, dass man versucht für uns so langsam in unserem Denken, in dem, was wir für normal halten, ja, einfach in dem, was wir für normal halten, in dem, was wir als normal empfinden. Und deswegen haben wir das Thema genannt, der öffentliche Angriff auf normale Männer und Frauen. Versuchen wir uns zu verändern, versuchen wir uns umzubiegen. Am Anfang regen wir uns vielleicht noch auf, am Anfang finden wir es vielleicht noch komisch oder so. Und irgendwann prasselt das so ständig, wir kriegen das so ständig mit, durch die Medien, durch das, was in der Öffentlichkeit läuft, durch die Schlagerbranche, also die Popmusik, ne, wo ja diese Dinge auch total propagiert werden, wenn sich Männer dann öffentlich auf der Bühne knutschen und solche Sachen. Das ist alles gehört, alle, ja. Und du hast, das ist eine genau richtige Empfindung, ja, dass sich dein Gesicht verzieht dabei. Und das ist normal. Verstehst du? Und das ist genau, aber es ist ein super Beispiel. Die wollen verhindern, dass wir unser Gesicht dabei verziehen, weißt du? Die wollen, dass wir hier sitzen, oh, ist ja gar nicht so schlimm so. Und deswegen, bewahre dir diese Reaktion. Das ist im Grunde genommen, das ist eine natürliche, normale Reaktion auf sowas. Und diese natürliche, normale Reaktion will man uns abtrainieren, damit sich dieses Gedankengut leichter durchsetzen kann. Deswegen ganz kurz nur ein paar Bausteine, die zu diesem Gender-Märchen gehören. Das erste, man will die Spannungspole beseitigen, ich erkläre das gleich, und damit die Familie. Also man will sagen von wegen, die Menschheit besteht aus Männern und Frauen, und eine Familie ist Vater, Mutter, Kind. Also wenn ihr denkt, was Jesus gesagt hat, Matthäus 19, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Leib sein. Und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Ein Mann, eine Frau, verheiratet auf Lebenszeit. Das ist nicht irgendwie eine bürgerliche Moral, sondern das ist Gottes Schöpfungswille. Und wenn Gott das schenkt, dann bekommen die auch Kinder und bilden so eine Familie. So wie wir jetzt früher immer gesagt haben, Vater, Mutter, Kind. Das ist normal. Und das ist nicht einfach normal, weil wir uns zufälligerweise daran gewöhnt haben, sondern das ist normal, weil Gott es so gemacht hat. Von Anfang an. Die Bibel sagt das von Anfang an, könnt ihr im ersten Buch Mose nachlesen. Und überlegt mal, eine dieser Ideologin, Butler heißt die, Judith Butler, die sich dagegen ausgesprochen, also die dieses Gender-Denken mit propagiert, die hat gesagt, das ist eine Manipulation, wenn ihr die Kinder von Anfang an als Jungs und Mädchen behandelt. Und sie hat gesagt, das darf nicht sein, wenn eine Hebamme in dem Moment, wo das Kind auf die Welt kommt, ausruft, es ist ein Mädchen, ja? Dann sagt sie, das ist keine Beschreibung, sondern es ist eine Zuschreibung. Also Judith Butler, es ist für normal denkende Menschen ist das irre. Ihr dürft euch also nicht wundern, wenn ihr das irre findet, das ist auch irre. Aber das wird propagiert. Also dann sagt man, es ist nicht eine Beschreibung, sondern es ist eine Zuschreibung. Es ist eine Festlegung, unerhört. Wie kann man diesem Menschenwesen von Anfang an sagen, dass es ein Mädchen ist? Und deswegen ja, gibt es ja dann auch diese Diskussion, wenn man den Mädchen rosa Strampelanzüge anzieht und den Jungs blaue. Das ist auch so eine Zuschreibung. Ja, da werden die von Anfang an festgelegt damit und so weiter. Und deswegen meine Tochter, die zieht ihren Kindern erst recht schöne rosa Strampelanzüge an, um dem entgegenzuwirken. Aber ihr merkt, worauf das hinausläuft. Ja? Es geht letztendlich um einen Angriff auf unsere Identität, auf unser So-Sein, wie wir sind. Und man will eben diesen Spannungspol beseitigen, dass man sagt, die Menschheit besteht aus Männern und Frauen. Und nun muss man sagen, natürlich, es gibt einen ganz geringen Prozentsatz von Menschen, bei denen das von Geburt an medizinisch nicht klar ist. Aber das ist eine ganz, ganz, ganz verschwindend geringe Minderheit, das ist 0,12% etwa so, roundabout. Und die Mediziner haben immer gesagt, das ist eine Anomalie, das ist krankhaft. Und dann muss man sehen, wie kann man den Menschen helfen. Das ist ja, die sind ja deswegen nicht, haben ja deswegen nicht weniger Menschenwürde oder so. Aber das ist eine Mini-Minderheit von 0,12%. Was hat das Bundesverfassungsgericht aber vor wenigen Jahren gemacht? Die haben gesagt, ja, weil es die gibt, darf in Zukunft im Personalausweis, auch in eurem Personalausweis, nicht mehr drinstehen, männlich oder weiblich. Denn wenn wir beim Personalausweis fragen, schaut mal, wenn ihr einen Personalausweis kriegt, achtet mal drauf. Denn daran seht ihr auch, wie sehr das in euer Leben reingreift. Denn wenn man sagt, Personalausweis entweder männlich oder weiblich, dann ist das ja eine Diskriminierung dieser 0,12%. Und deswegen haben wir gesagt, entweder es darf gar nichts drinstehen über das Geschlecht oder man muss, was weiß ich, reinschreiben, männlich, weiblich, divers oder so. Ihr seht das in Stellenanzeigen. Achtet mal drauf. Es werden teilweise Firmen durch Gesetze gezwungen, erstmal werden sie schon gezwungen festzulegen, dass sie sich nicht einfach sagen können, wir wollen jetzt dafür eine Frau, wir wollen dafür einen Mann. Es hängt auch mit diesem Denken zusammen, weil man einfach diese Unterschiede platt machen will. Aber vielfach muss man dann aus gesetzlichen Gründen reinschreiben, Stellenausschreibung, das und das. Und dann darunter, achtet mal drauf, MWD, männlich, weiblich, divers. Achtet mal drauf, das ist eine Folge dieses Denkens. Und mit all dem, Frage? Ruhig laut sagen. Ja? Also das ist die Frage. Es hängt wahrscheinlich jeweils von den, also in einigen Bereichen ist es so. Und deswegen, oder es ist zumindest, es wird ziemlicher Druck auf die Firmen gemacht. Achtet mal drauf, wenn ihr solche Ausschreibungen seht, ob das bei euch so ist oder nicht. Das ist nämlich eine hochspannende Frage. Also oft, manchmal ist es möglicherweise auch so, dass die das machen wegen des gesellschaftlichen Drucks. Einfach, aber das wäre ja quasi fast noch schlimmer, dass sozusagen der Druck in der Gesellschaft schon so stark ist, dass selbst diejenigen, die davon nicht überzeugt sind, möglicherweise das einfach machen, um nicht blöd dazustehen. Und das heißt, ab wann steht man blöd da? Ja? Das ist wieder die Frage mit dem, was ist normal? Und also, was man damit beseitigen will, ist dieses Denken in diesen Spannungspolen zwischen Mann und Frau. Man nennt das auch ein binäres Menschenbild. Das hat mit zwei zu tun. Binäres Menschenbild, das heißt, die Menschheit besteht, so wie es die Bibel sagt, aus Männern und Frauen. Und man versucht das aufzubrechen. Und dann gibt es so einen komischen Begriff, den kann man kaum aussprechen. Man nennt das, was wir vertreten, das, was die Bibel vertritt, ist ein Zungenbrecher, Zwangsheteronormativität. Ich habe es extra auseinandergeschrieben, damit man das noch entziffern kann. Zwangsheteronormativität kann man ja mal als Gesellschaftsspiel machen, wer kann es am schnellsten aussprechen. Ja, damit wird gesagt, die Tatsache, dass es normativ ist, dass es normal ist, hetero zu sein. Also, dass es normal ist, in diesen biblischen Kategorien zu denken. Dass normal ist, hetero zu sein, das ist ein böser Zwang. Und diesen bösen Zwang, der etwa von dem biblischen Menschenbild ausgeht, den gilt es jetzt aufzubrechen. Und damit zerstört man natürlich auch die klassische Familie. Und die klassische Familie ist aber sozusagen ein Bollwerk der Demokratie. Denn Leute, die in der Familie geborgen sind, die in der Familie Rückhalt haben, die sind erstmal geschützt gegen die Beeinflussung durch den Staat zum Beispiel. Kinder, die in einer Familie einen sicheren Rückhalt haben, die können auch nicht so leicht von Lehrern in diese Richtung geschoben werden, weil die nach Hause kommen und sagen, Mensch, was haben die uns da heute erzählt? Und dann können die Eltern den Kindern das erklären und können sagen, hey, du musst dich da nicht ins Boxhorn jagen lassen. Das ist falsch. Und das heißt, in dem Moment, wo ich die Familie angreife, wo ich die Familie kaputt mache und wo es immer mehr gelingt, die Kinder quasi aus den Familien rauszulösen, komme ich immer näher an diese Horrorvision, die der jetzige Bundeskanzler damals schon geäußert hat, nämlich, dass die Parteien und der Staat immer mehr Macht kriegen über die Kinder und sozusagen die Lufthoheit über den Kinderbetten erobern. Also, das ist das eine, dass man diese Spannungspole und die Normalität der Familie beseitigen will. Das ist der Teil 1 des Gendermärchens. Dann ein zweites. Man missachtet einfach die naturwissenschaftliche Wirklichkeit, indem man sagt, das biologische Geschlecht, denkt an die Hebamme da, die geht ja, wenn sie das Kindchen sieht, die sieht eben aufgrund der Körperlichkeit, das ist ein junges Mädchen. So. Und wenn man sagt, nö, das legt es noch lange nicht fest, dann ist das eine Missachtung der naturwissenschaftlichen Realität. Und man trennt plötzlich das Geschlecht von der Körperlichkeit. Und ihr werdet gleich sehen, was dann passiert. Ja? Man sagt, entscheidend ist nicht mehr das biologische Geschlecht, sondern das soziale Geschlecht. Das fragt man sich, was ist das soziale Geschlecht? Ja? Das ist zum Beispiel auch der Ausdruck Sex, das meint immer das biologische Geschlecht. Gender meint das soziale Geschlecht. Jetzt sagt ihr, was ist das soziale Geschlecht? Ja, haben wir auch noch nie gehört. Werden wir gleich sehen. Bei der Sexualität ist klar, dass es nur zwei echte Geschlechter gibt, Mann und Frau. Bei Gender sagen die, gibt es 60 Manche sagen sogar 300, ja. Es gibt also alle möglichen Schattierungen. Müsst ihr bei Facebook mal gucken oder googelt das einfach mal, ja. Geschlechter nach Genderlehre oder so. 60, 100, 300, je nachdem, alle möglichen Zwischenformen werden dann behauptet. Und das ist nun das Entscheidende. Man sagt, das Geschlecht ist dir nicht vorgegeben durch deine Biologie, sondern durch deine soziale Prägung. Weil deine Eltern eben noch so borniert sind und du so mit deinem bestimmten Geschlecht sogar auf die Welt gekommen bist, haben sie gesagt, das ist ein Junge, und dann haben sie sich als Junge erzogen und dann bist du so festgelegt. Aber eigentlich ist das nur eine Zuschreibung. Und soziales Geschlecht bedeutet, das ist nur eine Rolle, die dir anerzogen wurde. Du bist nicht unbedingt Mädchen oder Junge, sondern du spielst nur eine Rolle. Und du spielst diese Rolle nur, weil du das so gelernt hast, weil man dich so geprägt hat, weil du noch mit so einem komischen christlichen Menschenbild aufgewachsen bist. Wobei bis vor wenigen Jahrzehnten fast alle Menschen dieses komische christliche Menschenbild für das normale Menschenbild gehalten haben. Ja? Und das Entscheidende, was sich dann ändert, ist, dass man sagt, also Sex, zwei Geschlechter, ist vorgegeben durch Biologie. Gender, also soziales Geschlecht, Prägung, anerzogen, 60 oder mehr, also 60 ist noch sehr bescheiden formuliert. Es ist erlernbar, es ist veränderbar. Und dann kann man sagen, ja, überleg doch mal, vielleicht hast du dein Coming-out ja noch vor dir. Und dann wird in manchen pädagogischen Konzepten wirklich den Kindern schon in der Grundschule gesagt, jetzt überleg doch mal, knutsch doch mal als Jungs, ist das nicht vielleicht auch ganz schön? Und überlegt, ja genau, auch eine normale Reaktion. Ne? Uns gruselt dabei, zu Recht. Ja? Aber es ist, es wird gesagt, überleg doch mal, vielleicht bist du ja gar kein, vielleicht empfindest du dich ja mehr als Junge. Und Leute, das ist ein Verbrechen den Kindern gegenüber, weil man sie total in ihrer Identität verunsichert. Und Leute dann anfangen zu überlegen, ist das normal oder ist das wirklich? Und wenn alles verändert werden kann und wenn das dann Mode wird und wenn das manche besonders schick finden, plötzlich sagen, ja, ich weiß ja gar nicht, ob ich so meiner sexuellen Identität entspreche und so weiter, das ist Verführung. Kinder werden dazu verführt, sich mit diesen Dingen zu befassen, und sie werden eines, sie werden schwach. Sie werden biegbar, sie werden prägbar, sie werden manipulierbar. Weil wenn ich nicht weiß, wer ich bin, wenn ich nicht weiß, und ich bin Junge, und ich will stark sein, und ich habe eine Familie, zu der ich gehöre und so. Wenn ich das alles nicht weiß, dann, ja, wie soll ich dann mein Leben irgendwie einrichten? Wo habe ich dann noch einen festen Halt? Und ich bin dann eine Verfügungsmasse gewissermaßen für alle möglichen Leute, die mich für ihre Zwecke benutzen wollen. Und deswegen nur noch mal ein ganz kurzer Hinweis. Ihr habt wahrscheinlich vielleicht von dem alten Feminismus gehört, von dieser Bewegung, ne, wo die Frauen dann gegen die Männer auf die Barrikaden gegangen sind und haben gesagt, die Männer sind alle Schweine und die Frauen sind gut, ne, bist ein Mann, bist du von Anfang an schon böse und Frauen sind alles besser und können alles besser und so weiter, ja. So, ich Frau, du böse, so nach dem Motto. Und der Feminismus war noch was anderes als dieser Genderismus. Der Feminismus hat sozusagen für die Herrschaft der Frauen über die Männer gekämpft und hat damit die Frauen aber auch unglücklich gemacht, weil die Männer, die sich dem unterworfen haben, also noch Weicheier waren. Aber die hier wollen noch was ganz anderes. Die wollen nicht die Herrschaft der Frauen über die Männer, sondern die wollen das Gegenüber von Frauen und Männern abschaffen. Das ist nochmal viel krasser. Und deswegen gibt es inzwischen auch einige ziemlich rabiate Feministinnen, die inzwischen auch schon gegen diesen Genderismus kämpfen. Also das ist interessant, weil man denen nämlich das Feindbild genommen hat. Ne? Wenn es keine Männer und Frauen mehr gibt, ja, gegen wen sollen die Feministinnen dann noch wuchern? Ne? Gegen Cis-Männer oder das ist alles schwierig. Ja? So, und deswegen muss man sagen, das hier greift aber noch viel tiefer ein in den Menschen, weil nämlich der Feminismus noch davon ausgegangen, es gibt Männer und es gibt Frauen. Man hat einfach gesagt, die Frauen sind die Guten und die Männer sind die Bösen. Aber es gab das wenigstens noch. Das alles wird jetzt hiermit sozusagen abgebaut. So, jetzt kommen wir zum nächsten Baustein des Gender-Märchens. Es sind gar nicht mehr so viele. Und zwar, sorry, so, ist da so, das gehört noch mit dazu. Indem man sagt, also diese Normalität von Mann und Frau, die wird jetzt ersetzt durch Diversity. Ja, habt ihr bestimmt schon gehört. Man meint, das Wort Diversity heißt Vielfalt, Aber damit sagt man, es gibt keine normale Sexualität, die für den Menschen gut ist. Und die Bewegung, die dafür kämpft, habt ihr bestimmt schon gelesen, diese Kürzel LSBT oder auf Englisch LGBT, manchmal auch noch Q dahinter. Und Diversity meint also, es gibt also, das, so kommt diese Abkürzung zustande, Lesben und Schwule und Bisexuelle, also das ist jemand, der sich zu beiden Geschlechtern hingezogen fühlt. Dann Transgender, das ist jemand, der andersgeschlechtlich empfindet, also der sagt, ich bin eigentlich, oh, ich war bisher mein Mann, empfinde eigentlich als Frau. Und dann Transsexuelle, das sind Leute, die dann den nächsten Schritt gehen und sagen, ich will mich umoperieren lassen. Ihr kriegt, habt das übrigens mitgekriegt, es gibt ja zurzeit eine heiße Debatte in den Sportverbänden, weil viele Transsexuelle, die vorher als Männer keine Schnitte gekriegt haben in ihrer Disziplin, jetzt quasi ins andere Geschlecht übergetreten sind und plötzlich bei den Frauen mitmachen dürfen und dann natürlich einen krassen Wettbewerbsvorteil haben, weil sie ja, auch wenn sie sich haben umoperieren lassen, von ihrer Grundkonstitution ja eigentlich noch Männer sind. Und das bewirkt eine massive Wettbewerbsverzerrung. Inzwischen beschweren sich schon ganz viele weibliche Sportlerinnen über diese transsexuellen Rechte, weil sie sagen, als Mann war er auf der Weltrangliste Nummer 245 und jetzt ist sie heißer Favorit für den Olympiasieg. Ja? Ist ja irre, ist ja auch total ungerecht. Aber da seht ihr, das greift, das verändert sozusagen die gesamte Gesellschaft, alle Bereiche. Dann gibt es noch Intersexuelle, die sich als zwischen den Geschlechtern stehend empfinden, also nach dem Motto, ich weiß gar nicht, wo ich richtig hingehöre. Und der Sammelbegriff für dies alles ist queer. Habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gelesen. Ja? Das meint eigentlich Diversity und dahinter steckt dieses Gedankensystem. So, und daraus folgt dann ein drittes. Wenn das Geschlecht meine Frau verzieht auch schon das Gesicht, ja. Das ist, meine Frau findet es immer furchtbar, wenn das Thema behandelt werden muss, weil das so, ja, weil es eben nicht natürlich ist. Ja. Ich mache das auch nicht gerne, aber wir haben keine Chance. Wir können nicht die Augen zumachen und so nach dem Motto, nicht sehen, nichts hören, nichts sagen, so tun, als ob es das nicht gäbe, weil wir uns ja wehren müssen. Wir müssen ja auch den Leuten helfen, damit klarzukommen und wir müssen als Christen dazu eine Position finden. Also ich will versuchen, das jetzt möglichst schnell zu Ende zu bringen. Also aus dieser Logik, ne, Missachtung naturwissenschaftlicher Realität, soziales Geschlecht, folgt die Behauptung der Veränderbarkeit und Vorläufigkeit des Geschlechts. Das ist ganz wichtig, dass man sagt, ja okay, heute bin ich ein Mann, aber vielleicht empfinde ich mich übermorgen schon als Frau. Und Leute, es ist brutal, wenn dieses Gesetz durchkommen sollte, was die Regierung jetzt plant, dass Kinder ab dem 14. Lebensjahr, ohne das mit den Eltern abklären zu müssen, das für sich allein entscheiden können. Und vor allem in einer Phase, wo junge Leute ja sowieso gewissermaßen auf dem Weg der Identitätsfindung sind. Und wo jemand dann so dabei ist, seine Persönlichkeit zu entwickeln und sich selbst zu reflektieren, zu sagen, wer bin ich, in welche Richtung gehe ich und so. Und in so einer Phase, quasi wo auch eine Persönlichkeitsentwicklung noch gar nicht abgeschlossen ist, den Leuten zu sagen, oh, mach das mal. Ne? Und vor allem ist es so, dass wenn diese Operation erstmal vollzogen wurde, es wird sozusagen immer schwieriger, das quasi dann wieder zurück zu operieren. Das ist also, man treibt die Leute in eine Entwicklung hinein zu einem Zeitpunkt, wo sie das auch selber noch gar nicht überblicken können. Und man will quasi die Krankenkassen dazu verpflichten, diese Sachen zu finanzieren. Das ist so der große Plan. Und damit uns alle das durch unsere Steuergelder gewissermaßen mitzudecken und mit zu unterstützen. Also, die Behauptung der Veränderbarkeit des Geschlechts. Ja, Frage dazu? Gerne, ihr könnt jederzeit dazwischen fragen. Und dann wird Folgendes gemacht. Ich gebe euch einfach nochmal die Definition aus Wikipedia. Transgender. Was ist Transgender? Transgender bezeichnet Personen, deren Geschlechtsidentität nicht oder nicht vollständig mit dem bei Geburt anhand der äußeren Merkmale im Geburtenregister eingetragenen Geschlecht übereinstimmt. Das ist eine total manipulative Aussage. Also so viel zu Wikipedia. Ja. Manchmal ist Wikipedia richtig, manchmal ist Wikipedia ganz schön schief. Und ich habe immer festgestellt, je mehr ich von einem Thema verstehe, umso schrecklicher ist Wikipedia. Also Das heißt auch, weil eine Sache in Wikipedia steht, können wir uns nicht hundertprozentig drauf verlassen. Überlegt mal, wie schief das hier formuliert ist. Ja? Bezeichnet Personen, deren Geschlechtsidentität nicht mit ihrem Geschlecht übereinstimmt. Ja, wer sagt denn, dass die damit wird behauptet, dass die Geschlechtsidentität nicht mit den, also nochmal was anderes ist als die äußeren Merkmale. Das ist eine pure Behauptung. Aber den Leuten soll damit nahegebracht werden, ja, das ist die äußeren Merkmale im Geburtenregister eingetragenen Geschlecht, also wo dann eben normalerweise steht, Junge oder Mädchen, das ist nochmal was anderes als die Geschlechtsidentität. Aber das ist eine pure Behauptung. Das ist eine pure Behauptung. Und dann bedeutet dieser Begriff, dass man den vielleicht nochmal erklärt, Transgender. Transgender heißt jenseits, mit meinem Geschlecht empfinde ich mich jenseits meiner Biologie. Dagegen Cisgender, Cis heißt diesseits. Also wenn jemand sagt, ich bin ein biologischer Mann und ich bin ein richtiger Mann, dann ist der Cisgender, ja. Also diesseits, er befindet sich mit seinem sozialen Geschlecht auf derselben Seite wie sein biologisches Geschlecht. Und daran seht ihr, es ist so irre im Grunde genommen, weil man hier diese künstliche Trennung aufmacht und versucht, sozusagen diese Vorstellung von Geschlecht den Leuten nahezubringen, ja. Und deswegen von wegen normaler Mann und normale Frau. Wichtiger Hinweis, man fordert von uns nicht nur Toleranz. Toleranz ist was Gutes. Toleranz bedeutet, dass ich respektvoll bin gegenüber einer anderen Überzeugung. Und das ist für einen Christen eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass er andere Überzeugungen akzeptiert. Dass er sagt, gut, wenn du diese Überzeugung hast, dass er sie toleriert. Dankeschön. Vielen Dank. Sehr gut. Das war der Test. Dass er sie toleriert. Das heißt, dass er sagt, klar, wenn du, ein Christ würde immer sagen, wenn du als Homosexueller leben willst, ich finde das zwar falsch, aber ich toleriere das natürlich, weil du ein freier Mensch bist und ich nicht über dein Leben bestimmen kann. Das ist das, was eigentlich für jeden Christen normal ist. Wenn jemand mit einer Feministin diskutiert, dann würde ich immer sagen, ich finde ihr Menschenbild vollkommen schief, was sie da vertreten. Und ich glaube auch, dass sie sich selbst damit unglücklich machen. Aber natürlich toleriere ich das und sie müssen das Recht haben, ihre Position auch in der Öffentlichkeit zu vertreten. Das ist Toleranz. Aber was man uns im Hinblick mit dem Genderismus beibringen will, ist nicht Toleranz, sondern ist Akzeptanz. Und Akzeptanz ist was völlig anderes. Akzeptanz bedeutet, deswegen hat Heinrich doch eingehakt, dass ich die Position, die der andere vertritt, für wahr halte. Dass ich nicht sage, unser christliches Menschenbild ist die Wahrheit und das, was der Genderismus fordert, ist die Unwahrheit, sondern dass ich sage, naja, das ist unsere Meinung. Aber deine Position ist natürlich genauso wahr und genauso richtig und genauso gut. Und das fordern die. Die fordern beispielsweise, dass den Kindern in der Schule gesagt wird, es ist wunderbar, jeder darf nicht nur so leben, wie er will, sondern das eine ist mindestens genauso gut für den Menschen wie das andere. Und in dem Moment, wo das Kindern in der Schule beigebracht werden soll, ist es nicht mehr Toleranz, sondern fordert man Akzeptanz. Und in dem Augenblick greift der Staat in einer Weise in die Erziehung ein, wie er es gar nicht darf. Die Eltern sagen dem Kind, wenn die Eltern Christen sind, Gott will, dass wir als Mann und Frau zusammenleben und nicht Frau und Frau und Mann und Mann. Und die Bibel sagt, wenn wir das anders machen, dann ist das in Gottes Augen Sünde. Und er will das nicht, es ist nicht richtig. Und im Gegensatz dazu soll dann, wenn dieses Konzept von den Lehrern, wenn die Lehrer davon überzeugt sind, sind ja nicht alle Lehrer glücklicherweise, gesagt werden, hey du, das ist völlig unmöglich, was deine Eltern dir da beibringen. Es ist genauso gut und es hilft dem Menschen genauso und er kann da genauso glücklich werden, wenn er sozusagen in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft lebt. Und das ist ein Eingriff in das Erziehungsrecht der Eltern, der eigentlich von der Rechtslage her immer noch verboten ist. Also man behauptet, ja, wir wollen ja nur Toleranz lernen. Und wenn ihr euch das sagen, ja, wollt ihr denn nicht tolerant sein? Dann würde ich immer sagen, ja, ich will tolerant sein. Natürlich, jeder muss das Recht haben, seine Meinung zu äußern in der Öffentlichkeit. Ich aber bitteschön auch. Denk an das Eingangsbeispiel mit der früheren finnischen Innenministerin. Die hat man nicht. Die hat man weder toleriert noch akzeptiert. Die hat man mit dem Gerichtsprozess dann überzogen. Sondern dann würde ich immer sagen, Leute, ich bin tolerant. tolerant heißt, dass ich natürlich das ihnen zugestehe, ihre Meinung zu vertreten und ich maße mir nicht an, in ihr Leben einzugreifen. Das können sie nicht, sie müssen das entscheiden. Aber ich akzeptiere das nicht. Insofern hätte ich sagen, das ist gut und okay und wären sie mal damit glücklich. Sondern ich würde immer versuchen, sie mit Argumenten davon zu überzeugen, dass sie sich unglücklich machen mit diesem Lebensstil. Also das ist der Unterschied. Und den müsst ihr immer im Hinterkopf haben. Ja? Toleranz, das ist praktischer Pluralismus. Das ist ganz normal. Jeder muss seine Meinung sagen können. Das ist Demokratie. Aber diese Akzeptanzforderung, ich nenne das einen weltanschaulichen Pluralismus, im Grunde genommen ein totalitärer, ein ideologischer Pluralismus, wo man sagt, wenn du behauptest, Homosexualität ist Sünde, dann bist du ein Gesellschaftsfeind, weil du Leute diskriminierst. Nein, ich diskriminiere niemanden, sondern ich sage einfach, was Gottes Gebot ist dazu. Ich werde dem Menschen gegenüber immer freundlich sein. Ich werde mich immer bemühen, ihm zu helfen. Aber die beste Hilfe, die ich ihm geben kann, besteht sicherlich auch darin, dass ich ihm sage, was von Gottes Sicht, und Gott weiß es nun mal am besten, weil er uns geschaffen hat, gut für den Menschen ist. Letzter Punkt. Es geht also um die Frage, wer bin ich? Sie beseitigen die Spannungspole, sie missachten die naturwissenschaftliche Realität, sie behaupten die Veränderbarkeit und Vorläufigkeit des biologischen Geschlechts. Und das Letzte, sie kehren die Sache um, sie machen die Ausnahme zur Norm, und die Norm zur Ausnahme. Also sie, das, was eigentlich normal ist, so wie du reagiert hast und du reagiert hast, das erklären sie zum Unnormalen, ganz schlimm, diskriminierend. Und das, was nach Gottes Augen nicht normal ist, was nicht dem biblischen Menschenbild erklärt, da sagen sie, und schau mal, diese Sichtweise wird uns auch ständig vorgeführt. Beispielsweise, wenn ihr seht, dass bei manchen Bundesligaspiel, die Eckfahnen hier mit den Walt Disney Farben, hätte ich beinahe gesagt, ne? Mit den Regenbogenfarben gemacht werden. Das ist Propaganda für einen homosexuellen Lebensstil. Und manche Mannschaftskapitäne müssen dann, wenn die Vereine das verfügen, haben ihre Spielführerbinde in den Regenbogenfarben. Und ich weiß von einem Spielführer, ich glaube, der war beim VfL Wolfsburg, der hat sich geweigert, weil er da gesagt hat, ich kann das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Ich glaube, er kam aus einem südeuropäischen Land. Er hat gesagt, ich kann das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, als Mannschaftsführer, diese Regenbogenbinde. Sondern da wurde er abgesetzt. Und da wurde dann da manchmal den. Ihr seht zum Beispiel, wie Manuel Neuer, der sich ja sonst scheinbar für nichts außer Fußball interessiert, ne? Und wie der plötzlich dem großen Gesellschaftskritiker gibt, indem er, wobei die Gesellschaft ja das in der Mehrheit oft so propagiert, der trägt auch seine, bei etlichen der letzten Länderspiele hat er auch seine Regenbogen-Spielführerbinde getragen. Und daran seht ihr, wie wir manipuliert, wie wir sozusagen ständig mit diesen Sachen konfrontiert werden, damit wir das für normal halten, damit wir uns dem anpassen, damit wir sagen, ja, das ist schon alles gut und wenn ich das eigentlich noch als so ein bisschen eigentümlich empfinde, dann bin ich vielleicht ein bisschen komisch, weil meine Eltern haben mich manipuliert oder so. Und das ist sozusagen der Schlussstein, mit dem man versucht, dieses Gender-Märchen den Leuten als Wahrheit zu verkaufen, dass man die Ausnahme zur Norm erklärt. Und dabei geschieht dann etwas ziemlich Krasses, dass nämlich derjenige, der ein biblisches Menschenbild vertritt, plötzlich als ganz, ganz komisch dasteht und plötzlich sowas wie ein Feind der freien Gesellschaft angeblich ist. Ja? Und das ist wichtig, dass ihr wisst, wie dieses Denken funktioniert. Man könnte vielleicht zum Trost noch sagen, die Mehrheit der Bevölkerung sieht das nicht so. Also es ist hochinteressant, wenn man guckt, in welchen Zusammenhängen leben die meisten Menschen, dann sieht man, die meisten leben, ich will mal sagen, ganz normalen Familien zusammen. Das heißt, die meisten unserer Zeitgenossen, unserer Landsleute leben nicht nach diesem Modell, sondern, und wenn ihr Umfragen unter Jugendlichen macht, wie stellt sich deine Zukunft vor, dann sagen die meisten, ich will heiraten, also ganz normal heiraten und Kinder haben und in der Familie zusammenleben. Das ist, die meisten Menschen empfinden das noch so, trotz dieser Propaganda und ich werde gleich zum Schluss auch noch sagen, warum das nach meiner Überzeugung so ist. Bloß, die trauen sich das nicht, viele trauen sich das nicht so offen zu sagen. Und diejenigen, die sozusagen an den Schalthebeln der Macht sitzen, und über das sozusagen den meisten Einfluss auf die Medien haben, die versuchen euch und mir ständig diesen Eindruck zu vermitteln, auch wenn ich das noch so sehe,
ein Mann und eine Frau sein, dann bin ich ein bisschen komisch und rückständig. Eigentlich die meisten haben das schon längst verstanden, dass dieses Genderdenken doch viel besser ist und der Wahrheit entspricht. Und ihr dürft euch da nicht hinters Licht führen lassen. Das ist nicht so. Ich meine, die Mehrheit kann hier entscheiden, was die Wahrheit ist. Aber auch die Mehrheit empfindet nicht so und denkt nicht so. Aber wir sollen aufgrund dessen, was in den Medien uns von denen, die dort den meisten Einfluss haben, sollen wir meinen, dass das eigentlich ja fast alle inzwischen so sehen. Und dass ganz, 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 ganz viele inzwischen so leben. Aber das stimmt nicht. Auch nachdem die Möglichkeit dieser Homo-Ehe gesetzlich geschaffen worden war, das haben sehr wenige nur in Anspruch genommen seitdem. Also es ist nicht so, dass die Standesämter plötzlich überrannt worden wären von Leuten, die nun unbedingt schnell eine Homo-Ehe schließen wollen. Das ist nicht so bis heute. Aber es soll der Eindruck vermittelt werden und diejenigen, die sozusagen uns in dieser Weise in unserem Denken und in unserem Empfinden umprägen wollen, die versuchen, diesen Eindruck zu erwecken. Da dürft ihr euch einfach nicht ins Boxhorn jagen lassen. Die meisten empfinden das so, wie ihr das empfindet, obwohl, wie gesagt, Mehrheit für sich noch nichts besagt. Aber das ist auch eine Form von Manipulation, die da läuft. Und da dürfen wir uns nicht für dumm verkaufen lassen. Okay, es ist wichtig, dass man sich immer wieder gute Informationen besorgt. Und deswegen empfehle ich euch sehr, ne? Ich merke, ihr kennt einige dieser Seiten, dass ihr nicht einfach nur ZDF und ARD und Deutschlandfunk glaubt. Und der Sendung mit der Maus schon gar nicht. Ja? Waren Sie schon da, als mit der Sendung mit der Maus? Erzähle ich Ihnen hinterher nochmal. Ja, also weil nämlich da auch Transgenderismus eine Sendung ganz krass das promotet hat, neulich am 27. März. Also, sondern es ist wichtig, dass man auch kritische Informationsquellen hat, über die man gute Informationen herankommt und nicht zu dieser ideologischen Meinung ausgeliefert ist, die in weiten Teilen der Mainstream-Medien vertreten wird. Auch nicht immer und nicht in allen, aber doch in vielen. Okay, wir kommen jetzt auf die Zielgerade, dann habt ihr es geschafft. Das sind unsere Medien von der Gemeinde her. Da setzen wir uns auch immer mal wieder mit auseinander. Das war jetzt so der Werbeblock. Ne? Das wisst ihr auch so. Die Autorin Gabriele Kubi hat mal ganz gut beschrieben, was hier eigentlich versucht wird. Sie sagt, es geht um die Schaffung des neuen Menschen für die schöne neue Welt. Also diese Horrorwelt, die Aldous Huxley beschrieben hat. Ja, also die nicht wirklich, die weder schön ist noch, ja, neu ist sie, aber sie ist nicht schön. Wo es keine Familien mehr gibt, wo die Kinder nicht mehr von den Eltern aufgezogen werden und so weiter und so weiter, wo es auch keine Demokratie mehr gibt. Und sie sagt, welche Menschen man dafür braucht. Das ist ein Schreibfehler, sehe ich gerade, der Geschlechtsvariable, da muss das N weg vor dem W. Der Geschlechtsvariable, bindungslose Mensch, also der Mensch, der auch nicht mehr eingebunden ist, der nicht mehr eingebunden ist in eine Familie, nicht mehr eingebunden ist in eine normale Ehe, nicht mehr eingebunden ist in das Menschenbild, den kaum mehr etwas anderes interessiert als seine eigene Triebbefriedigung. Das wird auch bei Aldous Huxley gemacht. Wie, wenn die Menschen sagen, es gibt keinen Sinn, es gibt keine höhere Bestimmung, es gibt keine größeren Aufgaben mehr für mich, keine Verantwortung, dann versucht man die Leute darauf zu bringen und dadurch ruhig zu halten, nach dem Motto sauber, satt und still, dass man sagt, dass man sich auf ihre Triebbefriedigung fixiert. Dazu gehört natürlich diese ganze Hypersexualisierung, dass die Leute ständig provoziert werden in dieser Hinsicht und dass man sie ständig dazu bringt, alle möglichen Verhältnisse anzustreben oder Pornografie und. Alles, was auf der Ebene läuft, nach dem Motto, provoziere ihre Triebe, befriedige die, dann sind sie damit so beschäftigt und werden dadurch auch im Grunde immer apathischer. Dann nehmen sie nicht mehr viel Verantwortung wahr und stören diejenigen nicht, die Machthaber sind, dabei ihre Ziele umzusetzen. Also der bindungslose Mensch, den kaum etwas anderes interessiert als seine eigene Triebbefriedigung. Mit ihm und ihr kann der Staat, der immer eine Tendenz zur Diktatur hat, alles machen. Also je willenloser wir werden, je mehr wir uns in dieser Weise treiben und entmündigen lassen, umso leichtere Opfer sind wir für diejenigen, die uns irgendwo hinpushen wollen, wo es ihren Vorstellungen entspricht. Und deswegen, Leute, kommt es darauf an, dass wir wissen, wer wir sind. Und dass wir wissen, unser Leben kommt aus Gottes Hand und Gott hat einen Plan für unser Leben. Und er will, dass wir nach seinem Plan leben und dass wir ihm gehorsam sind.
Und er hat aber versprochen, dass er uns auch bewahren will und führen will in unserem Leben. Und deswegen haben wir da sehr gute Voraussetzungen, uns von dieser Sache nicht unterkriegen zu lassen und uns davon auch nicht manipulieren zu lassen. Wisst ihr, man treibt die Menschen nämlich in eine ziemliche Heimatlosigkeit hinein. Geschlechtliche Identität ist wahrscheinlich das Wichtigste. Wenn jemand nicht weiß, früher war das ja so ein Sprichwort, wenn einer total schwindelig war oder wenn er aus irgendwelchen gesundheitlichen Gründen plötzlich total durch den Wind war oder durch irgendwelche Sachen, die passiert sind, dann hat man gesagt, ich weiß nicht, ob ich Männlein oder Weiblein bin. Ja? Das war aber sozusagen wie ein Sprichwort, wie ein Bild. Da ging es nicht um Genderismus, sondern das war sozusagen ein Bild dafür, ich bin zurzeit gerade total durcheinander. Ja? Aber hier sollen die Menschen wirklich nicht mehr wissen, ob sie Männlein oder Weiblein sind. Also diese Heimatlosigkeit, dann keine familiäre Einbindung, das wird angestrebt. Also was Gabriele Kugel gesagt hat, möglichst auch keine nationale Zugehörigkeit. Das ist ja auch, wenn jemand sagt, ein stolzer Spanier, ne? Ich bin aus Überzeugung Deutscher oder dann auch sogar Sachse. Ja, auch diese nationale, das hat ja nichts mit Chauvinismus zu tun oder so. Diese nationale, ich weiß, da gehöre ich hin, das ist mein Land. Das ist mein Lichtenfeld, ja. Ja, das gehört zu meiner Identität, das ist meine Heimat. Das hat mich geprägt. Da bin ich, oh Schatz, ja, richtig? Oder Mittweiler, okay, auch ganz gut. Passt schon ganz, ganz nah dran. Also, die nationale Zugehörigkeit im weitesten Sinne. Ja, und wenn die Leute dann auch keine religiöse Geborgenheit haben, wenn sie nicht wissen, was es war, gibt es einen Gott, der für mich sorgt, auf den ich mich verlassen kann. Und wenn man das alles den Menschen im Grunde genommen zerschlägt und für all das tritt diese Bewegung ein, gegen eine eindeutige geschlechtliche Identität, gegen eine familiäre Einbindung, gegen eine Nationalzugehörigkeit und bei dem Ganzen natürlich auch gegen religiöse Überzeugung, dann hat man die Leute da, wo man sie haben will und keiner weiß mehr, was er tun soll. So, und jetzt will ich abschließen, indem ich einfach nochmal ganz, ganz nüchtern und schlicht zusammenfasse, was das biblische Menschenbild ist. Und das ist die entscheidende Voraussetzung, wenn wir uns wehren wollen. Wir müssen ja wissen, woran wir sind. Wer sind wir eigentlich? Und dass wir sagen, Leute, ihr könnt uns viel erzählen. Ihr könnt alle möglichen komischen Theorien über unser Leben hier uns um die Ohren knallen. Aber wir vertrauen euch nicht, sondern wir vertrauen Gott. Und die Bibel äußert sich sehr klar. Die Bibel sagt, die Menschheit wurde von Gott geschaffen als Mann und Frau. So, und der Mensch wird nicht, sondern er ist Mann oder Frau. Und zwar in der Sekunde der Zeugung. Das kann man auch auf den Bildern, ne, schon in der Regel ziemlich schnell dann herausfinden. Ich kann jetzt nicht sagen, ab dem wievielten Monat, aber das kann man schon in der Embryonalentwicklung sehr deutlich sehen. Wächst da ein Junge heran oder ein Mädchen? Also wir wollten es immer nicht wissen, weil wir uns überraschen lassen wollten. Manche Leute lassen ja sich dann vorher das Geschlecht sozusagen über diese Ultraschallbilder erklären. Also gut, das ist eine Geschmackssache, ob man es vorher wissen will oder nicht. Aber das heißt, es ist festgelegt. Ja? Es ist nicht so, dass der Mensch irgendwann zu einem Mann oder zu einer Frau wird, sondern du bist entweder Mann oder du bist Frau. Das ist das eine. Und das ist Gottes Plan. Gott gibt uns auch unsere Sexualität, unser Geschlecht mit. Das ist kein soziales Konstrukt. Das hängt nicht davon ab, wie wir erzogen werden, sondern das ist uns von Gott gegeben. Gott hat gesagt, ich will dich als Mann und ich will dich als Frau. Und ich will dir eine ganz besondere Bestimmung auch geben, dass du als Frau dein Leben glücklich leben kannst und du als Mann dein Leben glücklich leben. Und das kann man bis in die Biologie hinein zeigen. Das wird ja immer behauptet, das ist ja alles nur anerzogen, Unterschied, das stimmt einfach nicht. Also mein Schwiegersohn ist Neurologe, der kennt sich ganz gut mit dem Gehirn aus und der sagt auch, man kann das schon an der Gehirnstruktur zeigen, dass Männer anders sind als Frauen. Also schon rein physiologisch, rein von dem, was man da am Röntgenbild sehen kann. Es ist Quatsch zu behaupten, das wäre alles nur Prägung. Ja? Also man kann es bis ins Biologische hinein, ist völlig klar, aber die haben es ja nicht so mit Naturwissenschaft, haben wir ja gesehen. Ne? Aber bis ins Biologische hinein ist völlig klar, dass es einen grundlegenden Unterschied zwischen Mann und Frau angeht. So, das Zweite. Für das Zusammenleben der Menschheit hat Gott verbindlich die Ehe vorgegeben. Sie ist verbindlich auf ein ganzes Leben hin angelegt, bis dass der Tod euch scheidet. Das ist Gottes Wille. Dass er sagt, ein Mann, eine Frau für ein ganzes Leben, bis dass der Tod euch scheidet. Und deshalb verbietet die Bibel auch Scheidung. Und deswegen muss man sich sehr genau überlegen. Ich sage immer in den Traugesprächen dem Brautpaar vorher, so, wenn Sie diesen Schritt jetzt gehen, jetzt schnappt die Falle zu. Kriegen wir einen Schränk. Und weil nämlich damit, das ist ein Point of No Return. Also ein Punkt, hinter dem man gewissermaßen nicht mehr zurückkehren kann. Ja? Das ist wirklich eine noch viel wichtigere Entscheidung als die Entscheidung für einen Job. Einen Job kann ich, wenn er irgendwie nicht mehr passt oder so, selbst wenn ich 5 Jahre dafür studiert habe, den kann ich immer noch mal ändern. Da kann ich immer noch mal rausspringen. Aus deiner Ehe, nach Gottes Willen, nicht. Scheidung ist Sünde. Gott will keine Scheidung. Gott will, dass wir als Ehepartner einander treu sind, ein ganzes Leben lang. Das ist Gottes Plan, das ist Gottes Weg. Und die Ehe gilt so lange, wie beide leben. Und wenn einer stirbt, bis dass der Tod euch scheidet, dann kann der andere wieder heiraten. So ist das biblische Konzept. Und das ist auch, hat auch seine tiefe Bedeutung, weil es uns eine ganz andere Geborgenheit gibt. Also wenn ich von vornherein weiß, ich kann mich darauf verlassen, dass meine Frau mich nicht verlässt, dann hat man eine ganz andere Sicherheit. Man geht auch mit Problemen ganz anders um. Ja? Also wenn man so eine Scheidung für eine Möglichkeit hält, irgendwann, es gibt ja auch in der glücklichsten Ehe, gibt es immer schwierige Tage und man ist mal sauer auf den anderen. Das ist ja ganz normal. Ja? Das heißt, meine Frau ist nie sauer auf mich, aber ja, das ist auch ganz normal, weil wir Menschen eben Sünder sind, wir sind so, wie wir sind. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber die Bibel sagt doch, lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn, versöhnt euch mal wieder. Ne? Aber es ist so, selbst wenn mal, es gibt, selbst wenn es in einer Ehe mal richtig schwierige Zeiten geben sollte, das kann auch bei Christen vorkommen, dass mal einem plötzlich der andere so nervt oder dass man an irgendwelchen Punkten Meinungsverschiedenheiten oder so hat. Wenn Menschen Gottes Konzept bejahen, dann ist Scheidung für sie kein Thema, keine Sekunde, dass sie überhaupt drüber nachdenken, sondern dann werden sie immer alles versuchen, um das Beste aus der Situation zu machen und alles einsetzen. In dem Moment, wo ich weiß, es gibt keine Ausfahrt, ja, dann muss ich und werde ich alles dran setzen, um treu zu bleiben und in der Situation das Beste draus zu machen. Also, das ist das biblische Konzept für das Zusammenleben, die Ehe. Ein Mann, eine Frau, bis dass der Tod euch scheidet. So. Und dann gibt es noch eine Alternative, und die ist, als Single zu leben. Das ist auch ein vollwertiger Lebensstil. Also Paulus hat gesagt, dass bestimmte Leute von Gott diese besondere Begabung haben und die können dann eben quasi ihre gesamte Kraft, ihr gesamtes Leben Gott zur Verfügung stellen, wenn sie diese Entscheidung treffen, für eine gewisse Zeit oder ganz als Single zu leben. Das ist aber der Ausnahmefall. Und das, ich sage mal, das Normale von der Bibel ist her, was im Schöpfungsbericht steht, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und es ist auch völlig normal, dass wir uns danach sehnen, einen Menschen zu haben, mit dem wir durchs Leben gehen können. Es ist komisch, wenn wir uns nicht danach sehnen würden. Also es gibt, wie gesagt, Leute, die zu so einem Lebensstil berufen sind. Ich wäre dazu nicht berufen. Ich stelle mir das ganz schrecklich vor, ohne meine Frau durchs Leben gehen zu müssen. Ja, das ist eindeutig nicht meine Begabung. Ja, bin ich auch froh drüber. Aber das sind die beiden Konzepte. Entweder du heiratest einen Menschen mit dem Willen, auf Lebenszeit mit ihm zusammen zu sein, oder du entscheidest dich für den Weg Single. Alles andere ist in den Augen der Bibel nicht von Gott gewollt. Also was weiß ich, mit jemandem zusammenzuleben und zusammen zu schlafen, ohne mit ihm verheiratet zu sein. Oder eben Lebensabschnittspartner zu haben und wenn es nicht mehr passt, den nächsten dazu zu nehmen. Oder Patchwork-Familien zu machen und so weiter und so weiter. Das ist alles von Gottes Wort her ganz klar gesagt, das will er nicht. Und nicht, weil er ein Spielverderber ist, sondern weil es uns nicht entspricht. Weil wir Menschen auf Dauer so nicht glücklich werden. Es gibt schwierige Wegführungen, wo Leute sich verrannt haben und Gott hat ihnen auch vergeben. Und ich weiß auch von Leuten, die sich haben scheiden lassen und danach erst zum Glauben gekommen sind. Und Gott kann auch ganz schwierige Lebenssituationen durch seine Vergebung heil machen und Leuten, die eine total schwierige Biografie bis dann hinter sich haben, trotzdem noch Glück schenken. Und Vergebung schenken und so weiter. Das ist Gott in seiner Gnade, kann das tun. Aber wir dürfen so nicht planen, sondern wir müssen hören aus der Bibel, Gott will es so. Gott will es so, ein Mann, eine Frau, bis dass der Tod euch scheidet. Und wenn Gott Gnade gibt, dann kriegen wir auch Kinder in dieser Ehe und werden so als eine biblische Familie zusammen leben. Das ist der Wille Gottes. Und das vielleicht auch nochmal in Klammern dazu, aber Gott hat uns die Sexualität nicht nur gegeben zur Zeugung von Nachkommen, sondern die Sexualität ist auch etwas ganz Wichtiges, was den Zusammenhalt in einer Ehe stärkt. und sozusagen die innere Verbindung von Mann und Frau fester macht. Und gerade deswegen hat Gott die Sexualität in die Ehe reingelegt, weil nämlich, wenn ich mit allen möglichen Leuten schon vorher so eine enge Verbindung habe und dann wieder auseinandergehe, da bleibt immer was zurück. Das ist ein gutes Bild, ist, wenn man so zwei Holzbretter zusammenleimt und wieder auseinanderreißt, geht immer was kaputt. Und man kann solche Bretter nicht ständig wieder zusammenkleben und wieder auseinanderreißen. Und um uns zu schützen und uns auch mit unserer Sexualität zu schützen, hat Gott gesagt, dass das in die Ehe reingehört und dass die Ehe unscheidbar sein soll. So, dritter Punkt. Unter dem Schutz einer Ehe soll die kommende Generation gezeugt und aufgezogen werden, geschützt und gefördert. Und im Schutzraum der Familie sollen Kinder stark gemacht werden und zur Übernahme von Verantwortung hingeführt werden. Also das ist die Aufgabe der Familie. In den Familien sollen Kinder stark werden. Sollen sie lernen, selber Verantwortung zu übernehmen. Sollen sie lernen, sich auf die Eltern verlassen zu können. Sollen sie möglichst gute Vorbilder haben, auch an ihren Eltern. Und sollen dann selber Verantwortung wahrnehmen und selber den Mut haben, selber wieder Familien in diesem Sinne zu gründen. Dann das vierte und vorletzte, Ehe und Familie sind keine austauschbaren Formen und leeren Hülsen, sondern Gottes Schöpfungsordnung. Also Ehe und Familie ist das göttliche Modell für das Miteinander von Mann und Frau. Das haben sich nicht Menschen irgendwann in der Geschichte mal ausgedacht, so als eine kulturgeschichtliche Entwicklungsstufe, sondern das ist das, was Gott von Anfang an will. Und deswegen ist es für Christen verbindlich. Ja? Das göttliche Modell fürs Miteinander von Mann und Frau. Letzter Punkt, Familie wird konstituiert, also gebildet. Wodurch entsteht sie? Durch die rechtsverbindliche Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, in der, wenn Gott es schenkt, gemeinsam Kinder aufgezogen werden. Aber das ist natürlich unverfügbar. Es ist auch eine vollgültige Familie, natürlich, wenn keine Kinder kommen. Und jetzt ist der letzte Satz ist nochmal wichtig. Familie ist demnach definiert durch Ehe und Abstammung. Also, und diesen letzten Punkt mit der Abstammung, den will man immer mehr aufweichen, dass man sagt, och, da sollen sich um zwei zusammentun und irgendwie kriegen die dann durch künstliche Zeugung vielleicht Nachwuchs. Und in dem Moment schneidet man das Kind ab, wenn es nicht mehr mit seinem Vater zusammenlebt, von einem Teil seiner Abstammung. Und das biblische Konzept sieht diesen Zusammenhang zwingend vor. Familie ist definiert durch Ehe und Abstammung. Es ist was anderes, wenn ein Ehepaar sagt, wir wollen uns um andere Kinder auch kümmern, die keine Eltern mehr haben, weil sie verwaist sind oder weil die Eltern sie haben verwahrlosen lassen oder so. Und dann kann man Kinder auch adoptieren. Das ist eine sehr gute Sache. Und ich denke, das sollten noch viel mehr christliche Ehepaare tun, gerade auch solche, die aus irgendwelchen Gründen keine Kinder bekommen können. Dass man sagt, dass man sie adoptiert, dann hat man natürlich nicht diese Abstammung, aber dann hilft man Kindern, die in Not sind und die kein eigenes geborgenes Zuhause haben, die vielleicht sonst in einem Kinderheim leben oder wie auch immer, und gibt ihnen die Chance, auch in einer geborgenen Familie zu sein. Und nur für diesen Fall ist dann quasi nicht diese Abstammung das Kennzeichen. Aber ansonsten gehört das ganz normal zu einer christlichen Familie. Ich komme zum Schluss. Gehe diese Punkte einfach nur und wiederhole nochmal. Die Menschheit von Gott geschaffen als Mann und Frau. Der Mensch wird nicht, sondern er ist Mann oder Frau von Beginn an. Zweitens, für das Zusammenleben hat Gott eben verbindlich die Ehe vorgegeben, bis dass der Tod euch scheide. Einzige Alternative, als Single leben. Ich kenne auch einige Singles, die ein sehr vollwertiges Leben haben, die auch dabei glücklich sind. Eine Bekannte ist jetzt in Amerika, die hat immer gesagt, besser ein glücklicher Single als unglücklich verheiratet. Das ist auch so. Und deswegen würde ich auch immer sagen, auf alle Fälle den Richtigen oder die Richtige heiraten und nicht irgendjemanden nehmen, bloß weil einem das Warten schwerfällt. Es lohnt sich sozusagen, wirklich gut zu prüfen und den Richtigen oder die Richtige zu suchen, weil ein Leben lang ist, wenn Gott es schenkt. Und eine Ehe, das hoffen wir, auch lang ist. Und deswegen sollte man sich da nicht, sollte man lieber noch ein bisschen warten, wenn man sagt, eigentlich finde ich die ja nicht so super, aber bevor ich jetzt allein bleibe, nehme ich die lieber mal. Das würde ich nie machen. Das ist immer ein schlechter Berater. Sondern lieber richtig warten, beten zu Gott, lass mich den richtigen Typen finden und gib, dass ich das dann auch kapiere, wenn es der richtige ist und dass ich dann aus Überzeugung auch heiraten kann. Und das lohnt sich, denn ein Leben, wie gesagt, wenn Gott es schenkt, ist lang. Und eine Ehe hoffentlich auch. So, das dritte nochmal. Unter dem Schutz einer Ehe soll die kommende Generation gezeugt, aufgezogen, geschützt werden. Im Schutzraum der Familie sollen die Kinder stark werden, um selber dann Familien zu gründen. Das vierte, Ehe und Familie sind keine austauschbaren Formen, also die man auch durch irgendwas anderes ersetzen kann, sondern Gottes Schöpfungsordnung, Gottes Modell für das Zusammenleben von Mann und Frau. Und schließlich letztens, Familie wird gebildet, also konstituiert, durch die rechtsverbindliche Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, in der gemeinsam Kinder aufgezogen werden. Familie ist demnach bestimmt, also definiert durch Ehe und Abstammung. Und bei uns in Deutschland ist es rechtlich so, dass die normale Ehe geschlossen wird vom Standesamt. Und also die Ehe entsteht nicht dadurch, dass man zusammen schläft oder dass man zusammen eine Andacht feiert oder dass man sich das in einer stillen Sommernacht heimlich verspricht oder so, sondern die Ehe als Ehe entsteht dadurch, dass man vor dem Standesamt verbindlich, rechtsverbindlich vor der Öffentlichkeit, das ist eigentlich das biblische Konzept, das Öffentliche, das rechtsverbindlich, dass ich mich festlege vor der Welt, jawohl, mit diesem Typen werde ich durch mein ganzes Leben gehen, verbindlich, so. Und bei uns in Deutschland ist es eben vom Recht so, dass es vom Standesamt geschieht. Deswegen, also eine Ehe ist was Rechtsverbindliches, was Öffentliches und das macht die Ehe erstmal aus. Und dann ist es gut, dass wir Gott darum bitten, dass er seinen Segen uns dazu schenkt, dass er uns leitet in unserer Ehe, ist schließlich Gottes Erfindung, die Ehe. Und deswegen ist es auch wichtig, eine Trauung, eine kirchliche, eine christliche Trauung zu machen. Weil wir da nochmal deutlich machen, wir wissen uns in unserer Ehe von Gott abhängig und wir brauchen seinen Segen. So, ihr Lieben, ich wünsche euch das, dass ihr in dieser krassen Zeit, in der ihr ganz schön beschossen werdet von irren Ideologien, die gab es zu allen Zeiten, aber ich muss sagen, als wir in eurem Alter waren, war es nicht so verrückt, es war einfach normaler. Da gab es auch ganz viele verrückte Sachen und ganz viele ungläubige Familien und Ehen, die gescheitert sind. Und so, der Mensch ist ja nicht anders geworden. Aber es war nicht so ein Sperrfeuer, so ein verrücktes, wie das, dem wir jetzt, aber dem eben ihr jetzt auch ausgesetzt seid. Und deswegen müssen wir es wissen. Wir müssen fest zusammenhalten in der Gemeinde. Wir müssen uns auch gegenseitig Mut machen, uns diesem Trend nicht zu beugen, weil das die Menschen unglücklich macht, sondern dass wir sagen, wir vertrauen Gott, er weiß, was richtig ist für uns und er hat für jeden von euch wirklich einen guten Plan. Ihr habt allen Grund, ihm zu vertrauen. Ja, bete ich noch. Und dann, man hat ein bisschen länger gedauert als geplant, aber es geht ja um ein ganzes Leben. Ne? Dann kann man noch mal ruhig ein paar Minuten investieren. Herr Jesus Christus, hab Dank dafür, dass wir in dieser irren Zeit, in der wir leben, nicht hin und her geschubst werden können, ohne zu wissen, was richtig ist. Wir danken dir dafür, dass du uns in deinem Wort wirklich eine sehr, sehr klare Ausrichtung gibst, eine klare Orientierung, ein klares Konzept, dass wir wissen dürfen, woran wir sind. Und ich bitte dich, hilf uns, dass wir von diesem Druck, der ausgeübt wird auf uns durch die öffentliche Meinung, durch Medien, durch Erziehungspersonen und so weiter, dass wir uns dem nicht beugen, dass wir uns nicht über den Tisch ziehen lassen. Und ich bitte dich, Herr, für diese jungen Leute hier, dass du sie mutig machst und stark, dass du ihnen ein glückliches Leben schenkst, dass du ihnen hilfst, die richtigen Ehepartner zu finden und dass du sie auch mutig sein lässt, wenn es zu Diskussionen über diese Fragen kommt. Herr, danke, dass du uns ein gutes Konzept gegeben hast und wir bitten dich für die Menschen in unserem Umfeld, die dieser Sache ja, auf den Leim gegangen sind, die glauben, dass sie dadurch Hilfe und Glück erfahren würden. Herr, die oft gut meinen und in diese Falle hineingetappt sind. Bitte behüte sie, hilf ihnen da wieder raus und hilf uns, dass wir gute Zeugen sein können für deine Wahrheit. Amen.